we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze Rekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich
Jörg Haas
und Sarah Rabatt von der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Podcast schauen wir uns einmal im Monat ein Thema an, an dem Geopolitik, politische und globale Ökonomie und die Klimafrage zusammenwirken und wollen das etwas besser durchdringen. Und das machen wir gemeinsam mit Adam Tooze. Adam ist Wirtschaftshistoriker, Professor an der Columbia University in New York. Hallo Adam.
Hallo. Ja, wir wollen uns heute die USA anschauen. Das ist ein Land, das jetzt am 5. November wieder wählt, Präsidentschaftswahlen hat. Und der Ausgang dieser Wahl, ob jetzt Joe Biden wieder gewählt wird oder Donald Trump zurück ins Haus kommt, das ist der sehr folgenreich. Das ist schon sehr ungewiss, wie das ausgehen wird und wird Riesenkonsequenzen haben für die multilaterale Ordnung, für die amerikanische Klimapolitik, für die amerikanische Demokratie. Wir wollen uns also mit möglichen Szenarien und ihren Folgen für die USA und auch für die Welt beschäftigen.
Wir haben diese Folge vor dem ersten TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump aufgenommen. Danach hat sich die Situation etwas anders dargestellt. Bidens Kandidatur wurde öffentlich in Frage gestellt, teilweise sogar mit Rücktrittsforderungen. Wir haben Adam deshalb gefragt, uns vor dem Hintergrund nochmal seine Einschätzung der Situation zu geben. Er ist gerade auf Reisen in Shanghai, deshalb hier nun etwas mit Hintergrundgeräuschen.
Es ist für die Demokraten ein Desaster, ohne Beispiel im Grunde. Die Frage steht in dem Raum, ob die Berater Bidens nicht eigentlich vor Monaten sich dazu entschließen hätten müssen, Biden zum Rücktritt zu überreden. Es steht im Raum die Frage, ob sie nicht im Grunde eine Täuschung begangen haben. Diese Frage wird auch von Unterstützern, finanziellen Stützern der Demokratischen Partei wohl gestellt. Es gibt in Hollywood zum Beispiel Aufruhr, weil dort zig Millionen an Gelder gesammelt worden sind, an Spenden für den Wahlkampf Bidens, die jetzt gewisserweise eine Peinlichkeit darstellen. Es wäre natürlich naheliegend, mit einem neuen Kandidaten aufzutreten. Ob diese Person dann gegen Trump wirklich eine Chance hätte, steht in den Sternen. Was Ähnliches gab es noch nicht in der neueren Geschichte. Es steht für die Demokraten denkbar schlecht. Man muss davon ausgehen, ich bin im Moment in China, viel unterwegs in Diskussionen hier mit führenden Intellektuellen, unter anderem auch Teile der politischen Führung und des Beraterstabs der politischen Führung, Unternehmern. Und alle gehen davon aus, dass die Entscheidung jetzt zugunsten Trump ausfällt. Das ist eine Welt, auf der die gesamte Welt sich dann auch einstellen müssen. Aber es ist ein Desaster und es ist ein Desaster, was vermutlich vorhersehbar war. Es ist ehrlich gesagt ein Desaster, das von republikanischer Seite aus im Fox News immer wieder die Altersschwäche Bidens immer wieder betont worden ist. Und wir stehen jetzt vor der Realisierung, dass es tatsächlich schlecht um ihn steht und dass das in gewisser Weise von der Führung der Demokratischen Partei, von der Biden Administration selbst verheimlicht worden ist und der tatsächliche Zustand des amerikanischen Präsidenten nicht in einer ehrlichen Weise dargestellt worden ist. Er ist einfach zu alt für sein Amt. Er ist zu alt, als Kandidat aufzutreten und er müsste jetzt eigentlich dem Ruhestand entgegengehen.
Und damit gehen wir zurück zum eigentlichen Gespräch. Bevor wir etwas mehr in die Ursachen einsteigen, warum Trump vorne liegt, vielleicht einfach nochmal die Frage, wieso haben denn die DemokratInnen keine jüngere Person ins Rennen geschickt? Also die Umfragen zeigen ja auch, dass viele Amerikaner in der Meinung sind, dass Biden einfach viel zu alt ist. Wieso konnte da niemand anders gefunden werden? Wie denkst du darüber?
Das ist Fahrtabhängigkeit. Man hat sich 2020
angesichts der damaligen Krise, und es war ja wirklich eine Staatskrise, eine handfeste Krise der amerikanischen Republik als solche, mit dem Covid, mit dem zunehmend wirklich wild werdenden Trump-Administration in seinen letzten Phasen, haben sich die Demokraten den sicherstmöglichen Kandidaten gesucht. Darum ging es. Es ging darum, Bernie Sanders auszuschließen aus dem Rennen. Die Befürchtung war, dass wenn Sanders der Kandidat wird, dass dann von unternehmerischer Seite her ein dritter Kandidat ins Rennen geschickt wird, der dann Trump die Wiederwahl sichern würde. Man hat sich Biden ausgesucht und Kamala Harris dazu als schwarze Frau, um diese Wählergruppe zu sichern. Das irritiert vielleicht im deutschen Kontext, so über Wählergruppen zu reden, aber das ist gang und gäbe in Amerika. Man sucht sich Repräsentativpersonen, um jeweils die Hispanic Vote, die schwarze Vote, ja auch die jüdische Stimmen für die Partei zu gewinnen. Und das wird so offen und zynisch darüber geredet. Kamala Harris muss einfach da sein. Das Versprechen war, man redete auch darüber, dass sie gewisserweise dann erbt. Das war ja auch das Bild, das gemalt wurde von den zwei Couples, die dann ins Weiße Haus liefen, demonstrativ zusammen, nicht Biden zuerst wie Trump, der gar nicht auf seine Frau gewartet hat, sondern zeremonial zu viert gewisserweise ins Weiße Haus, der Einzug, zwei Generationen und gemischt, das war ja das Statement. Und Harris hat sich einfach nicht bewährt. Sie war nie beliebt als Politikerin, das war ja nicht ihre Track Record. Sie ist ja gescheitert in den Vorwahlen. Und als Vice-Präsidentin ist sie entweder überhaupt nicht sichtbar oder nicht tragbar. Und dann ist man halt in der Situation, wo Biden hätte, ich meine, der war in einer sehr schwierigen Situation. Wenn er zurücktritt und sagt, ich trete nicht an, dann ist die Frage, wer kommt. Und wenn man jetzt Kamala Harris ausbotet, dann ist das ein Desaster für die Demokraten in einer bestimmten Wählerschicht. Also machen wir mit Biden weiter, trotz seines Alters, trotz der offensichtlichen Probleme. Aber es wird wiederum ernsthaft diskutiert. Okay, wenn einfach nur statistisch gesehen ein Mann mit seiner medizinischen Track Record, wir müssen davon ausgehen, dass er seine zweite Amtszeit nicht überlebt. Und das heißt, de facto wählen wir für ein Paket, was weiß ich, Biden 60%, Kamala Harris 40%. Die Lobbyisten in Washington, ich habe sie gesehen mit Unternehmern, die sagen, nee, sie müssen sich vorbereiten auf eine Präsidentschaft von Kamala Harris. Darum geht's jetzt. Aber eben nicht durch die Wahlurne, sondern durch, indem sie es erbt.
Und ist das für die Demokraten eine Schwäche, wenn ja nun die Gegenseite sagen kann, ihr kriegt nicht nur den netten Joe Biden, ihr kriegt Kamala Harris und sie ist nicht populär? Also sind die Demokraten da angreifbar sozusagen?
Ja, ich meine, es wird nicht direkt angegriffen, aber de facto macht das die Wählerin unenthusiastisch. Ich meine, sie ist ja unter den Linken vor allem sehr unbeliebt. Sie gilt ja als eine eher rechte, zentristische Demokratin. Nee, das ist nicht attraktiv als Kombination. Und darüber hinaus muss man ja sagen, dass Biden auf der linken Seite der Partei durch seine Positionierung in Gaza natürlich ungeheure Probleme hat, weil das in Amerika viel, viel kontroverser diskutiert wird als in Deutschland. Das ist eine massive Hypothek für ihn, gerade auch in der schwarzen Bevölkerung, die sich sehr viel mehr mit den Palästinensern solidarisiert als die weiße Bevölkerung. Es ist nicht leicht, da einen Weg für ihn zu sehen. Und wie gesagt, es geht nicht um den globalen Stimmanteil. Es geht wirklich um diese entscheidenden Bundesstaaten. Es geht um Wahlkreise, einzelne Wahlkreise, besondere Suburbs, wo entweder die Mütter, die sogenannten White Suburban Moms, entweder wählen gehen oder nicht. Und davon hängt das ab. Das kann man auch so mikroskopisch runterbrechen. Der Datenschutz ist ja in Amerika nicht so ausgebaut. Du kannst wirklich auf einzelne Häuser runtergehen und fragen, okay, wo tendieren diese Menschen vermutlich in diesem Block hin?
Wenn man sich die wirtschaftliche Lage jetzt anschaut, dann steht ja die USA vergleichsweise gut da. Also während Bidens Amtszeit wurde ja ein riesiges Konjunkturprogramm, der sogenannte Inflation Reduction Act, IRA, aufgesetzt und damit massiv der Ausbau der Erneuerbaren angetrieben. Die Energiepreise wurden gesenkt und es wurden millionenfach neue Jobs geschaffen. Und die USA ist jetzt gerade auch in einer Phase, in der die von den US-Behörden ausgewiesene Arbeitslosenrate sehr niedrig ist, also um die 4%. Also im Vergleich Deutschland zum Beispiel, letztes Jahr lag sie bei 5,7%, also deutlich drunter. Und es zeigen ja auch die Umfrage, die wirtschaftliche Lage ist eigentlich für viele Leute sehr entscheidend bei der Wahl. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso spiegelt sich das jetzt nicht wieder, wenn doch anscheinend unter Biden die Wirtschaft relativ gut geht?
Erstmal einfach mal Infoburst zur Biden Economics oder Bidenomics, weil das so viel diskutiert worden ist. Stichwort Inflation Reduction Act, IRA. Also die Konjunktur wird davon nicht angetrieben. Und das IRA war auch kein Konjunkturprogramm, kein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Die Konjunktur wurde angetrieben durch das Rescue Act, das fast 2 Billionen beinhaltete. Das kam sofort nach Machtübernahme, weil die damals eine konsolidierte Mehrheit hatten im Kongress und das Weiße Haus. Und das war ein klassisches, einfach nur Geld an die Menschen ins Portemonnaie. Und das hat die Amerikaner amerikanische Wirtschaft belebt wie noch nie zuvor. Wir haben noch nie in der Geschichte der amerikanischen Wirtschaft und ich denke im westlichen Kapitalismus überall noch nie eine so vollständige und so schnelle Erholung von einem konjunkturellen Schlag wie nach 2020 gesehen. Also die amerikanische Wirtschaft ist jetzt über den Trend, den man vor Covid vorhergesehen hätte. Das heißt also, Covid netto hat die amerikanische Wirtschaft belebt. Vollkommen anders als in Europa, wo seit 2020 ja im Grunde Flaute ist und es ist ein Plateau, man stagniert auf dem Niveau. Amerikanische Wirtschaft boomt geradezu. Das Inflation Reduction Act kommt dann dazu, du hast vollkommen recht. Es wird aber, und das ist auch Teil des Biden Economics Problems, von der weiteren Bevölkerung außerhalb der Thinktanks und linksgrün orientierte Wähler überhaupt nicht wahrgenommen. Also wenn du die Leute fragst, was ist das Inflation Reduction Act? Sie haben keine Ahnung, keine blasse Ahnung. Sie sind überhaupt nicht vermittelt worden. Und das hat mit der Selektivität der amerikanischen Medien zu tun. Sie berichten darüber nicht. Sie berichten über Arbeitslosigkeit, über den Aktienmarkt und über Inflation. Und das sind die Themen, die die Diskussion dominiert haben. Und während man in Deutschland wirklich und Europa insgesamt von einem Preisschock reden kann in dieser Zeit, also wirklich aus bestimmten Sektoren heraus, Energie, Lebensmittel, da kam der eigentliche Preisschock her, hat Amerika eine umfassendere Inflation erlebt. Dazu gehören auch, dass die Löhne gestiegen sind zu einem sehr, sehr viel erheblichen Teil. Genug, um Reallöhne, Verluste zeitweise auszugleichen, aber längerfristig haben sich die Reallöhne erhöht. Aber das Faszinierende und für eine progressive Politik nicht ganz leicht zu verdauende Fazit ist, dass, genau wie du es beschrieben hast, im Grunde eine optimale Wirtschaftspolitik, es hätte nicht besser laufen können. Zudem gab es noch positive Verteilungseffekte. Also der berühmte Piketty-mäßige Ungleichheitsschub, den es in Amerika seit den 70er Jahren gibt, wurde zu einem erheblichen Teil, nicht ganz 50%, aber trotzdem gut gemacht, nur durch 2 Jahre. So stark haben sich die Arbeitgeber nach den Arbeitskräften gerungen. Denn anders als in Europa gab es ja keine Kurzarbeit in Amerika. Das heißt, die Leute wurden massenhaft arbeitslos gemacht, 15% plus zeitweilig, mussten dann alle wieder angestellt werden und dann hatten sie auf einmal Verhandlungsmacht, nicht über Gewerkschaften, sondern individuell. Und das zeigt sich in den Daten. Das heißt, wir haben eine Inflation, die sich wieder in Richtung 2% tendiert, eine Arbeitslosigkeit eher gegen 3, also wirklich eine absolute Vollbeschäftigung und riesige positive Verteilungseffekte für das untere Ende. Und trotzdem liegt Trump bei den meisten Wählerinnen gerade in Fragen Wirtschaftspolitik vorbei. Es ist also ein ernüchterndes Ergebnis. Eine Antwort darauf ist, dass das reine Polarisierung ist. Also wenn du die ansiehst wie amerikanische Wählerin, wenn du sie fragst am Tag nach einer Wahl, wie es ihnen wirtschaftlich geht, Tag vor der Wahl und Tag nach der Wahl, dann verändert sich die persönliche Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation abhängig von der Parteizugehörigkeit, abhängig vom Ergebnis der Wahl. Am Tag nach der Wahl, an dem Biden gewonnen hat 2020, fühlten sich alle Republikaner schlechter, also massiv, 15-20%iger Einbruch in ihrer persönlichen Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Lage. Also von einer objektiven Einschätzung der wirtschaftlichen Lage zu sprechen, ist total naiv. Das Ganze ist politisch gefärbt. Wenn man konkret sozial fragt, wem könnte es besser und wem schlechter gehen, gibt es auch Anhaltspunkte. Und ein Ergebnis ist, dass es vielen Leuten objektiv schlechter geht, weil wir die Inflation bekämpft haben in Amerika durch einen sehr, sehr starken Zinsratenschub. Und die meisten Amerikanerinnen, die ihre Häuser besitzen, und das ist ja in Amerika der Normalfall anders als in Deutschland, sind durch 30-jährige Hypotheken geschützt gegen diesen Zinsschock. Das Problem ist nur, wenn du umziehen möchtest, bist du ausgeliefert, weil du dann dein Haus verkaufst und eine neue Hypothek aufnimmst und die ist vielleicht nur zum doppelten Zins zu bekommen. Das heißt also, du kannst nicht umziehen, jüngere Leute kommen nicht in den Markt hinein. Das ist eine Quelle des Unglücks. Das andere, und das ist wirklich das Ernüchternde, ist es, dass der breiten Wählerschaft die Inflation kurzfristig jedenfalls mehr wehtut als die Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Arbeitslosigkeit diskriminiert selektiv gegen schlechter Gestellte und vor allem Minderheiten in der amerikanischen Gesellschaft. Das sind vor allem schwarze Männer, die zuerst aus Arbeit geworfen werden und zuletzt wieder in Arbeit kommen. Während die Inflation natürlich alle betrifft in gewisser Weise. Und nur die Allerbesten waren gegen diese Inflation geschützt, obwohl wir nachträglich dann diese Aufholjagd gehabt haben. Und das ist natürlich für das Austarieren einer progressiven Wirtschaftspolitik ein ziemliches Problem. Wenn man langfristige Umfragen einbezieht, ist klar, dass die Leute sich wirklich um die Arbeitslosigkeit Sorgen machen. Aber kurzfristig, und da ist natürlich das Timing dabei nicht gut, schmerzt die Inflation und rüttelt die Menschen auf und verunsichert sie. Es ist ein ziemliches Puzzle. Wir hatten, also ich rede jetzt über uns, weil ich zum Teil mich sehr solidarisierte und auf gewisser Weise Teil des weiteren Kreises von Biden Economics war. Wir hatten die Theory of Change, die sagte, mach Power, lass die Wirtschaft heiß laufen. Und im Grunde ist es so gut gelaufen, wie es nur hätte laufen können. Und das sind die Umfragewerte. Und ich meine, ich würde mich dann auf den Positionen zurückziehen, dass Biden einfach ein so schlechter Kandidat ist und dass in der Außenpolitik alles Mögliche schiefgelaufen ist. Und das ist der Grund. Aber es kann natürlich auch ein Fehler in unserer politischen Ökonomie stecken. Und das ist natürlich sehr bedrückend.
Ich wollte nur spezifisch auf dann doch den Inflation Reduction Act eingehen und diese klimapolitische Geschichte. Ne? Endlich gelingt es einem US-Präsidenten mit Mühe und Not und allen möglichen Verhandlungstricks, aber doch ein Klimagesetz unter anderem Namen auf den Weg zu bringen. Ja, wie siehst du denn jetzt die Erfolge des IRA und deine Aussichten nach vorne? Wie schätzt du das ein?
Ich habe das versucht abzuschätzen, denn das ist eine strategische Frage, wie du sagst. Clinton hat versucht, über eine Steuer das zu machen. Obama wollte Carbonhandel machen, also Cap and Trade. Beide sind gescheitert. Es gab wirklich, glaube ich, im ersten Jahr der Biden-Administration die Frage, ob sie es irgendwie hinbekommen. Und dann Katze aus dem Sack irgendwie, letzte Minute im Sommer 2022 kam das Inflation Reduction Act. Wie du gesagt hast, der Titel verdeckt die eigentliche Absicht. Das hatte mit der Politik innerhalb der Demokratischen Partei damals zu tun. Was ist dabei rausgekommen? Es ist zu früh zu sagen. Das ist, so wie ich es beobachte, die freundlichste Einschätzung der Inflation Reduction Act. Das ist ein Programm, das über Steueranreize Investitionen fördern soll. Es ist ziemlich wählerisch. Es ist mit vielen Kriterien behängt. In Sachen Elektroautos zum Beispiel. Wenig Autos sind qualifiziert für die Stützung unter dem Programm. Dazu kommt, dass die grüne Energieinvestition ja sowieso anläuft, aus ganz anderen Gründen. Vor allem hat das zu tun mit den unglaublichen Degressionen im Kosten. Also die Photovoltaikzellen sind ja unglaublich billig geworden. Batterien werden immer billiger von Tag zu Tag. Es ist bezeichnend zum Beispiel, dass während der Amtszeit von Biden Texas, ein sehr republikanischer Staat mit einer massiven Stützpunkt der fossilen Industrie neben Saudi-Arabien weltweit, und es ist mittlerweile der größte Produzent der erneuerbaren Energie in Amerika, weil in Texas natürlich die Sonne scheint und der Wind bläst. Und du wärst blöd, dort nicht Solarpanels und Windmühlen hinzustellen. Und selbst die Republikanisten und Republikaner sehen ein, dass das ein sehr billiger Strom ist. Und konkurriert nicht wirklich mit Gas. Und mit Gas vielleicht, aber mit Öl sowieso nicht, weil Öl ja nicht verbrannt wird, um Strom zu generieren. Sodass diese Effekte da sind. Das Wichtige an dem IRA ist nicht, dass es die erste Stützung ist, steuerliche Seite für erneuerbare Energie in Amerika. Das geht auf die 90er Jahre zurück. Und Amerika hat eine Windindustrie zum Beispiel in den 2000ern zeitgleich mit Deutschland ausgebaut. Aber es sind die beständigsten Angebote, die es jemals gegeben hat. Die Idee ist, Planungssicherheit zu schaffen und die Kosten zu decken. Und das wirkt. Es gibt eine riesen Pipeline an Investitionsprojekten. Das Risiko, die Befürchtung ist natürlich, jetzt kommt Trump, sägt das ab. Und dann ist es damit zu Ende damit. Also die Beständigkeit, die eigentlich der entscheidende Unterschied in dem IRA ist im Vergleich zu vorhergehender Förderung, die wäre dann nicht mehr gegeben. Und die tiefer liegende taktische Überlegung auf demokratischer Seite ist, dass man eine Koalition von im Grunde vielleicht politisch ablehnender, aber wirtschaftlich interessierte Interessen um das IRA herum baut, die seine Langlebigkeit sichern, auch angesichts eines Trump-Angriffs. Das Vorbild ist Obamas Healthcare Act, also auch ein Versuch einer fundamentalen Reform in Amerika, nachhinkend mit der ganzen restlichen Welt, öffentliche Gesundheitsversicherungen im Grunde sicherzustellen. Riesenpolitikum, die Republikaner haben versucht, es abzuschaffen, konnten es nicht, weil zu viele Amerikanerinnen letztendlich interessiert sind. Das ist die gleiche Idee. Und was wir haben, sind erste Anzeichen, dass sich um das IRA auch so eine Koalition anbahnt, und zwar in einer zunächst merkwürdig klingenden Ecke, nämlich bei den Ölfirmen. Und warum sind die interessiert? Weil das IRA, als es durchgeboxt würde durch Kongress, Riesensubventionen angeboten hat für Wasserstoff und für Carbon Capture. Daran sind strategisch Akteure wie Exxon sehr interessiert. Und Texas hat bereits eine Wasserstoffinfrastruktur. Es ist wohl der einzige Teil der Welt, wo es wirklich eine ausgebaute Wasserstoffinfrastruktur gibt. Es wird zu einem grünen Energiestandort. Exxon und andere Akteure in diesem Raum können sich alle möglichen Kombinationen vorstellen, die möglicherweise vom IRA unterstützt werden könnten, besonders wenn man eine unternehmerfreundliche Administration hätte, die die administrativen Regeln verändern würde, die das Grüne am Wasserstoff wirklich sicherstellen sollen. Denn also man macht eine Subvention für Wasserstoff und dann muss man sicherstellen, dass der Strom tatsächlich groß abgeglichen wird mit der Nachfrage für Strom für die Wasserstoffherstellung. Die Biden-Administration hat eine sehr strenge Form der Regulierung eingeführt. Für sie wäre es ein gefundenes Fressen, wenn die Förderung bleibt, aber die Regelung gelöst werden würde. Und für solche Deals ist die Trump-Administration. Da brauchst du keine Mehrheit im Kongress, da musst du nichts von der Legislation verändern. Du musst nur ein bisschen an den Rädchen drehen und auf einmal hast du ein riesen unternehmerfreundliches Förderungsprogramm. Nicht besonders grün, aber vielleicht technologisch führend in die Zukunft. Trump hat schon gesagt, dass er alle Subventionen für die Elektroautos sofort und möglichst schnell abschaffen wird. Er will Amerika zurücklenken in die heile Welt der Verbrenner.
Gerade die Frage der Ölinteressen. Trump hat ja den Ölinteressen quasi auch ein Angebot gemacht. Was genau hat er ihnen angeboten oder welchen Deal?
Es war unglaublich, ja. Und es wird im Moment, glaube ich, von Juristen begutachtet, was er gesagt hat. Er hat so eingeladen zu sich nach Mar-a-Lago und lauter wichtige Ölinteressen. Und das ist ja so eine Mischung in Amerika und das ist für Trump immer wichtig. Mit den großen, großen Konzernbossen kann er ja nicht so gut, weil er ist zu ausgefallen, er sagt schlimme Dinge. Wenn du, was weiß ich, Bank of America oder so führst, kannst du dir solche Sprüche nicht leisten, da bist du sofort weg vom Job. Aber wenn er mit Wildcattern zu tun hat, also private Herren, die Ölfirmen aus dem Fracking-Bereich zum Beispiel in Texas führen, kann er ja sagen, was er will und sie sagen auch in ihren Betrieben praktisch, was sie wollen. Und er lädt sie ein, sie sind für ihn eine gute Gesellschaft und er hat ihnen buchstäblich gesagt, Leute, ist doch ganz klar, ich bin gut für euch. Ihr wisst doch genau, was euch zukommt. Ich werde alles ermöglichen und ich denke, eine Milliarde Dollar wäre eigentlich nicht zu viel verlangt. Vielleicht hat er es nicht so gesagt. Eine Milliarde Dollar wäre ein gutes Angebot für euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist wohl rechtlich umstritten, ob das wirklich ein Korruptionsangebot ist oder ob er im Grunde einfach nur ausbuchstabiert, was sowieso alle wissen, nämlich die fossilen Interessen fördern natürlich Politikerinnen, die auf ihrer Seite stehen und das ist gang und gäbe. Was verboten ist, ist gewisserweise Policy zu verkaufen. Das darf man im Grunde nicht. Und Trump schrammt bekanntlich seinen Modus am Recht entlang. Hat er sich bestimmt nicht überlegt, hat er einfach mal so nur gesagt über Mittagessen, hat sich gefreut, dass die große Herrschaft da war und hat das mal so verplappert. Senat hat unmittelbar einen Untersuchungsausschuss berufen. Aber das ist das Ding an Trump. He says the quiet stuff out loud. Er sagt die Sachen, die sonst nicht gesagt werden. Aber im Grunde alle wissen, dass das läuft. Wenn Trump einlädt und die Leute zahlen $50,000, um ihn zum Mittag zu essen, niemand kann sich Illusionen darüber machen, was da abgeht. Aber er sagt es halt laut. Er sagt, eine Milliarde wäre nicht zu viel.
Also was in die Erzählung ja auch reinpasst, ist das Urteil, was es ja kürzlich gab gegenüber ihm, ne, mit der Bilanzfälschung. Und dann hat er ja auch groß öffentlich davon getönt, dass das der dunkelste Tag in der Geschichte der USA ist. Natürlich heillos, provokativ und übertrieben und konnte dann aber in kürzester Zeit Millionen an Spenden zusammentreiben, ne, was ja genau das zeigt. Also die Leute wählen ihn auch deshalb. Ich glaube, also was ja auch bei dieser Wahl zentral auf dem Spiel steht, das ist ja die Demokratie in den USA. Also schon jetzt sieht man ja, es gibt erhebliche Probleme, was die Schwächung der Institutionen angeht. Unter Trump wurde das natürlich extrem vorangetrieben, dann mit der Stürmung des Kapitols etc. Aber auch unter Biden ist das einfach ein riesiges Problem. Also die Umfragedaten zeigen ja auch, dass das Vertrauen in der Bevölkerung massiv gesunken ist, in die politischen Institutionen, auch in die Integrität von Wahlen, die Bedeutung des Kongresses, Strafverfolgung, Gerichtsbarkeit. Also könnte man jetzt noch viel mehr aufzählen. Und die Frage, also selbst wenn jetzt Biden wiedergewählt würde, wie schätzt du das ein? Also müssen wir weiterhin mit der Erosion der Demokratie in den USA rechnen und was hätte das für Folgen?
Ja, das ist tatsächlich das, was zur Debatte steht. Ich meine, das geht bis hin zur Command Chain, also zur militärischen Führung Amerikas. Also Mike Milley, der vormals der Generalstabschef war, hat ja einen persönlichen Exit-Plan für den Tag, an dem Trump gewählt wird, weil Trump ihm einen Hochverratsprozess angedroht hat. Das ist der ranghöchste amerikanische Militär. Und das ist der Punkt, auf den ich herauskommen wollte. Es gibt eine Krise der Verfassung in Amerika. Institutionen werden zunehmend, genau wie du es aufgezählt hast, die Gerichte, die Beamtenschaft sowieso, die wissenschaftliche Apparatur, also die Wissenschaft wird zunehmend von den Republikanern in Frage gestellt. Aber das als Krise der Demokratie aufzufassen, ist für mich etwas irreführend in dem Sinne, dass ich das als Effekt einer populistischen Demokratie lesen würde. Die amerikanische Politik ist ja nicht gewisserweise ein Verrat an einer sonst gesunden Gesellschaft. Es ist ja nicht eine Situation, sagen wir mal, von einer korrupten Elite. Ich meine, die amerikanische Elite bereichert sich, aber nicht in dieser simplen Form über die Politik, sondern die Politik, die wir und dieser Erosionsprozess, den wir beobachten, ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Veränderung und geht sehr, sehr tief auf beiden Seiten. Es ist also nicht so, dass es eine heile amerikanische Demokratie gäbe, die dann irgendwie von Trump unterwandert wird, sondern die amerikanische Politik und die Erosion der Institutionen ist legitimer, wahrhafter Ausdruck eines zunehmend polarisierten, dysfunktionalen, zynischen, instrumentellen Ansatzes der amerikanischen Bevölkerung an sich in ihrer Welt und in ihrem Umgang. Ich meine, nehmen wir das klimapolitische Beispiel. Ich habe es ja eben angeführt, man kann mit dem Kongress ganz schlecht Klimapolitik machen. Obama hat es im ersten Anlauf gescheitert. Was haben sie in der zweiten Amtszeit gemacht? Sie machen über die Administration Klimapolitik. Das heißt, sie stellen alle administrativen Schrauben auf grün, ohne Mehrheit zu haben. Also ohne sich demokratische Legitimation zu schaffen, verwenden sie die Staatsapparatur, um gezielt eine hochpolitische, in Amerika extrem kontroverse Politik durchzusetzen. Was ist die einzige Antwort darauf, die den Republikanern offen steht? Kannst nicht über den Kongress arbeiten, da wird das Thema nicht besprochen, sondern du gehst an die Gerichte. Du verwendest die Gerichte, um gegen eine administrative, nicht durch Mehrheiten gedeckte Politik Widerstand zu leisten. In ihrem Sinne ist es ja Widerstand, legitimer Widerstand gegen eine illegitime Machtübernahme im Staatsapparat. Und was geschieht als nächstes? Die Ernennung von Richterinnen wird politisiert, weil auf einmal alles davon abhängt, wer die Richterinnen ernennt. Und mittlerweile ist Amerika ein Flickenteppich an Federal Court Circuits, die jeweils von verschiedenen Präsidenten ernannt worden sind. Und danach bestimmt sich, in welchem Teil Amerika welches Recht du bekommst. Und die Interessen nutzen das aus. Der Prozess fängt an mit dem Versuch der Demokraten, progressive Politik unter Umgehung des Kongresses zu machen, weil sie dort keine Mehrheit haben. Ich sage das nicht als Kritik. Ich will nur beschreiben, wie dieser Prozess auf beiden Seiten läuft. Du könntest sagen, es war im Grunde, und das sagen die Republikaner natürlich, eine zynische Umgehung der Tatsache, dass die Demokraten für ihre, im Sinne der Republikaner, radikale und Amerika verwandelnde Politik, sie haben dafür keine Mehrheit bekommen, also haben sie es über einen Umweg versucht. Jetzt leisten wir über die Gerichte legitimen Widerstand. Und jetzt beschweren sie sich darüber, dass wir die Gerichte politisieren und politisieren selbst mit. Und das ist der Schlagabtauch, der stattfindet. Und du kannst dich da nicht rausnehmen. Wenn Biden das Glück hat, wiedergewählt zu werden und wir mehr Klimapolitik von Amerika erwarten, dann kommt das nicht über das Kongress, sondern nur über diesen Weg. Und das heißt, der gesamte amerikanische Staatsapparat ist im Spiel und nur ein Teil davon wird über Wahlen ablaufen. Und ein sehr großer Teil über einen inneren Kampf innerhalb der Staatsapparatur. Und das ist, um es klar zu sagen, ist auch in Deutschland der Fall. Es ist klar, dass das die Norm ist gewisserweise. Nur in Amerika wird das mit sehr harten Bandagen, mit sehr viel Geldeinsatz und mit einem populistischen Zusatz und einem Portion Aberglauben und einfach nur falsches Bewusstsein und Lügen betrieben, die ungewöhnlich ist für einen fortgeschrittenen, komplexen Staat. Und man fragt sich ständig, was tun diese Unternehmer, die Trump unterstützen? Und die Unternehmerschaft, das große Geld fließt zu ihm im Moment. Was verspricht er ihnen? Deregulierung, also der innere Kampf innerhalb des Staates, die Untergrabung aller staatlichen Behörden, also eine Entstaatlichung und Steuerverringerung. Und dafür sind sie bereit, für ihn zu stimmen. Und dann musst du dir die Führung der amerikanischen Unternehmen anschauen und fragen, Leute, steht ihr noch zur Demokratie? Und die Antwort ist, ne, hängt ein bisschen davon ab. Und wenn ihr uns Sanders serviert hätten, 2020 oder 2016, dann war unsere Antwort sehr klar. Nicht mit ihm. Und alle wissen das. Deshalb ist Biden ja der Kandidat. Biden ist da, weil die linke Alternative ihnen zu viel Angst gemacht hätte. Das ist ein Zersetzungsprozess, der in diesem Sinne nicht nur in der Politik stattfindet oder durch den Populismus ein Diskurs in der Politik, sondern gesamtgesellschaftlich getragen wird. Das ist nicht klar, das geht funktional längerfristig. Das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen den Demokraten und den Republikanern. Ich will jetzt keine falsche Äquivalenz darstellen. Die Demokraten sind bereit, den Prozess von Wahlausgängen mehr oder weniger zu akzeptieren. Natürlich will man im Gericht streiten und feststellen, wer wie und was in Florida. Man erinnert sich an die Hanging Chads und all das. Hanging Chads waren, sie haben da unglaublich primitive Wahlsysteme in Amerika. Und in einem von diesen Systemen stempelte man durch ein Papier hindurch ein Loch. Und manchmal fiel das durchgedrückte Teil Papier nicht runter. Und die Frage, wann gilt diese Stimme, wenn das Papier sich nicht gelöst hatte? Also wenn das Papier noch hing, war ein Hanging Chad. Und man streitet das bis zum allerletzten Hanging Chad durch. Ich will nicht in falsche Äquivalenzen fallen. Also wenn Trump gewinnt nach der Wahl, arithmetisch, werden die Demokraten das nicht bestreiten. Wenn Biden gewinnt, werden die Republikaner es bestimmt bestreiten.
Also ein Wahlsystem, das gerade die Wahl des Senats
strukturell die konservative Seite bevorzugt. Es ist wirklich wahr, dass West Virginia, ein Landstrich mit einer Bevölkerung kleiner als Brooklyn, also was weiß ich, Neukölln oder so in Berlin, mit einer Lebenserwartung niedriger als Nordkorea, zwei Senatoren hat. Und die fehlen dir dann als Mehrheit. Zwei genauso viel der Bundesstaat Kalifornien, Texas oder New York. Das heißt, das ist ein Kompromiss aus dem 18. Jahrhundert. Das ist ja das Verteufelte an dem System. Das ist so alt und basierte auf einem hochkonservativen Kompromiss im Zuge des amerikanischen Revolutionsprozesses im 18. Jahrhundert. Unter anderem natürlich mit der Idee, die Sklaverei im Süden gegen reformerische Absichten im Norden zu schützen. Und das trägt die amerikanische Politik mit sich.
Ja, also gerade mit der Erzählung, wo du so sagtest, naja, Obama hat dann so quasi antidemokratisch Klimapolitik betrieben. Er hat es sicherlich ohne Mehrheit im Kongress, aber ich würde eigentlich durch die Bank sagen, dass es in Amerika eine Mehrheit für eine vielleicht moderate, nicht revolutionäre Klimapolitik in der Bevölkerung strukturell durchaus gab oder noch gibt.
Du hast vollkommen recht, das ist eine berechtigte Berichtigung, aber das zählt ja nicht. Du spielst ja die Demokratie nach den Regeln. Und die Regeln der amerikanischen Politik sind nicht, dass die Mehrheit spricht, sondern Wahlmänner, sogenannte, aus den Bundesstaaten konstituieren die Wahlkammer, die den Präsidenten erwählt, und das Senat und das Kongress sind so konstituiert, wie sie sind. Und du hast entweder die Mehrheit oder hast sie nicht. Und teilweise haben die Demokraten in dieser Zeit auch im Unterhaus nicht die Mehrheit gehabt. Obama zur Zeit seiner Wahl, ja, aber wir wissen, eine Regierung kann eine solche Mehrheit verlieren. Die Demokratie in gewisser Weise lebt sie in brutaler und populistischer Form auf. Aber was daran zu Brüche geht, ist die Verfassung. Was daran zu Brüche geht, sind die Institutionen. Die Rechtsberater von Trump reden buchstäblich über Post-Constitutional Times. Die Zeiten nach der Verfassung, das ist der Sammelbegriff für die rechten Intellektuellen im Moment in Amerika. Wie regiert man in post-constitutional times?
Du hattest gerade eben angesprochen, die Republikaner werden eventuell einen Sieg Bidens nicht akzeptieren. Hast du irgendwie eine Idee, was passiert?
Nee, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Europäer haben das zu einem gewissen Teil nicht mitbekommen wegen Covid, weil man ja nicht reisen konnte. Ihr konntet ja nicht da sein. Die Journalisten, die sonst da sind, waren nicht dort. Aber es war wirklich dieser surreale Zustand zwischen Anfang November, als die Wahl war, 2020, und die schleichende Entscheidung von Mitch McConnell als Führer der Republikaner im Senat, doch einzusehen, dass Biden gewonnen hatte. Und das hat 6 oder 7 Wochen gebraucht, indem du dich wie in einer Irrenanstalt anfühltest. Wo eigentlich klar war, wir haben ausgezählt, das sind die Zahlen. Warum wartet ihr? Er hat Biden nicht angerufen. Er hat die Anerkennung des Wahlausgangs nicht vollzogen. Und geschweige denn Trump, der ja einfach nur geschmollt hat und Chaos angerichtet hat in seinem inneren Kreis. Der Übergang wird am sichersten sein, wenn Trump gewinnt. Wenn Trump nicht gewinnt, all bets are off im Moment. Wir wissen tatsächlich nicht, wie das ausgeht. Abhängig davon kann es sein, dass ein Teil der Republikaner in keiner Weise zur Anerkennung einer Niederlage in Stimmung sind, sondern tendenziell von vornherein alles blockieren wollen. Sie machen ja Sabotagepolitik. IRA ist ja nicht mit ihnen gemacht. Das ist eine reine Demokratenpolitik. Es hing von einer demokratischen Stimme ab.
Aber das heißt ja, also wenn die verfassten Regeln umstritten sind, umkämpft sind, dann liegt die Macht am Ende ja in den Gewehrläufen.
Deshalb war 2020 so kritisch, weil ja im Sommer des Jahres Black Lives Matter, diese Protestwelle durch Amerika gelaufen ist. Und wir standen im New York Bundesstaat zum Beispiel unter einer Notstandsgesetzgebung und es gab nach 8 Uhr abends eine Ausgangssperre. In meinem hochbürgerlichen Stadtteil in Manhattan mussten wir um 8 Uhr abends nach Hause gehen. Es gab Ausgangssperre und Polizeiwagen. Ich meine, amerikanische Polizei ist ja kaum vom Militär zu unterscheiden. Das ist ja hochmilitarisiert, paramilitärisch. Fuhren durch die Straßen und haben die Leute wieder in die Häuser gefercht. Das war mitten in der Covid-Sache. Für Covid gab es das nie in Amerika, aber für Black Lives Matter. Und in diesem Moment kam es ja zu diesem Vorfall, wo in Washington dann eine große Demo und auch zu Krawallen und Unruhen kam. Und Trump hat das dann strategisch ausgenutzt und hat seinen ganzen Stab, sein Kabinett und eben auch Milley als oberster Militär, der dann auch noch in Kampfuniform erschien, das im Grunde in Amerika selbst nicht zu öffentlichen Ereignissen getragen werden darf. Denn Amerika ist kein Schlachtfeld. Amerikanische Soldaten treten zu Hause nicht in dieser Uniform auf. Er ist mit Trump in dieser Uniform, die er sonst in Irak oder sonst getragen hätte, in Washington spazieren gegangen. Und es ist bekannt, dass in diesem Moment Einheiten der 101st Airborne außerhalb von Washingtons positioniert wurden für einen möglichen Eingriff in der Stadt. Nicht um die Macht zu ergreifen, sondern um Trumps Macht zu sichern gegen diese Krawalle. Und im Nachhinein hat dann Milley diesen riesen Rückzieher angetreten und sich entschuldigt für dieses Auftreten, mit der Soldatenschaft dann auch kommuniziert und mitgeteilt, dass das amerikanische Militär zur Verfassung steht und nicht zum Präsidenten. Das heißt, ihr oberstes Ziel ist, die Ausführung der Wahl sicherzustellen. All das wurde explizit gemacht und dann kam auch noch diese Frage mit China. Und das Surreale ist, die Liberalen sagen nicht, oh mein Gott, wir sind am Ende, sondern sie sagen, ach, wie toll es ist, dass wir einen Princeton ausgebildeten, liberalen, aufgeklärten Kriegsherrn an der obersten Spitze des Militärs haben. Sie lieben das, dieses Liberalismus mit einem autoritären Gesicht, das eben dann auch schön in Uniform daherkommt im richtigen Moment. Ich meine, in diesem Zustand sind wir. Darum geht's. Es gab Weimarer-mäßig ein Übereinkommen zwischen dem obersten Gewerkschaftsverband in Amerika und dem Chamber of Commerce am Wahltag zu sagen, wir beide Seiten in der Wirtschaft stehen für die gewöhnlichen Verfassungsprozesse in Amerika. Das heißt, wir müssen auszählen, es braucht Zeit, man darf das nicht politisieren. Ich meine, es geht um die Mobilisierung solcher gesellschaftlichen Gruppen. 2020 war das sehr stark vorbereitet. Im Hintergrund haben die großen Foundations, das große, große, große Geld, wirklich verschiedene Initiativen gestartet und unterstützt, um den sicheren Wahlausgang zu erreichen, weil es ja darum ging, Trump zu entmachten und Biden an die Macht zu bringen durch die Wahl. Nun, man wollte sicherstellen, dass das läuft. Ich weiß nicht, ob das im Moment läuft. Letztes Mal war es sehr, sehr unter der Decke. Das ist nicht anders als in einem Schwellenland, wo amerikanische Foundations bekanntermaßen ähnlich eingreifen, Wahlbeobachter schicken, die Prozedere, das Auszählen, all das mit observieren, zu sehen, dass gewisserweise es zum Rechten geschieht. Und auf diesem Level waren wir 2020. Das ist schon dort, wo Amerika ist.
Wenn ich jetzt vielleicht nochmal kurz einhaken darf, also ich meine, dass es auf jeden Fall sehr bestürzend ist und dass die Lage wahrscheinlich dramatisch wird, unabhängig davon, wer gewinnt, kann man, glaube ich, schon so absehen. Du hast jetzt gesagt, die Demokraten sind auch Teil des Problems, auch sie bedienen sich in Teilen, ich würde jetzt nicht sagen autoritärer Maßnahmen, aber auf jeden Fall nicht demokratisch basierter Maßnahmen, in dem vorbei regiert wird, weil man die Mehrheiten nicht hat und so weiter. Ne?
Alle sind dazu gezwungen, alle sind Teil des Problems.
Genau, sie sind dazu gezwungen, gerade wenn man eben auch eine ökologische oder Klimapolitik umsetzen will, aber die Frage, finde ich, ist, ob man dann nicht doch abwägen muss, muss man jetzt nicht eigentlich erstmal demokratische Aufbauarbeit machen? Müssen wir nicht erstmal wieder das Vertrauen in die demokratischen Institutionen stärken, auch wenn darunter vielleicht die ökologische Politik oder die Klimapolitik leidet, aber ansonsten droht es eigentlich nur ein Szenario, was nur schlimmer wird, auch wenn die Demokraten an der Macht bleiben.
Ich meine, die sogenannte Klimapolitik wird in Amerika sowieso nicht als Klimapolitik gemacht, sondern es geht um grüne Energiepolitik, es geht um Wettbewerb mit China, es geht um billigen Strom. Mit Klima kommt niemand, weder die Demokraten noch die Republikaner. In diesem Sinne ist Klimapolitik losgelöst. Die Frage ist, die Klimaproblematik schwebt und Technokraten interessiert das, aber das, was in irgendeiner Weise bei Wählerschaft und bei den großen Interessen ankommt, sind diese anderen Aspekte der Klimaproblematik. In diesem Sinne ist nicht der ganz große Widerspruch. Biden kann mit Klima als Thema die Wahl nicht bestreiten, kommt nicht auf die Idee, das so zu bestreiten. Hat es auch damals so in der Hochzeit der Biden Economics nicht getan, sondern er sagt immer, wenn ich an Klima denke, denke ich an gute Jobs. Einfache Antwort. Das kann fortlaufen, wird auch fortlaufen. Die beiden Economics-Leute denken, das ist eine starke Karte für sie und werden versuchen, das auszuspähen, dass sie diese Transformation auch angestoßen haben. Ich würde nicht da den Widerstreit sehen. Wenn es darum ginge, Klimapolitik zu betreiben, müsste sie absolut, würde ich hier vollkommen recht gehen, total geopfert werden den Umständen. Aber weil niemand das tut und im Grunde einfach nur diskutiert werden wird über verschiedene Arten der Industriepolitik, ist nicht das Thema. Und es geht ja bei dieser Wahl um Wähler in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan und Arizona und Nevada und North Carolina vielleicht. und Georgia. Und ich verspreche dir, Europa, Klima, Welt, alles vollkommen irrelevant. Ukraine vielleicht als Reizthema und Israel als Reizthema, Israel-Gaza sind da. Und wenn sich die Europäer überlegen wollen, was sie tun könnten für Biden, sagen wir mal rein utopisch jetzt gedacht, Europa wäre in einem Zustand, irgendwas zu tun. Und Europa hat im Moment, weiß Gott, genug Probleme und überhaupt keine politische Führung. Aber stelle man sich vor, das gäbe es. Jemand wäre in Berlin und Paris und würde strategisch denken, mal hypothetisch gesagt, und sich überlegen, okay, wie machen wir das am besten? Das Allerbeste, was man tun könnte, und man müsste es wirklich diese Woche machen, ist ein Riesenpaket für die Ukraine zu schnüren. Paar hundert Milliarden Euro, auf 5 Jahre, 10 Jahre gerechnet. Und dann kann Biden in die erste Debatte mit Trump eingehen, mit dem europäischen Versprechen in der Hand. Leute, das Thema, das Trump jetzt bearbeiten will, ist tot. Die Europäer übernehmen das. Ich habe das erreicht. Und sie tun es, weil sie uns als guten Partner betrachten. Und ich habe die europäische Schiene. Und Trump hat sie belästigt. Und Obama hat sie angemahnt. Aber ich habe was geliefert. Und zwar, seht, wie toll unsere Mitstreiter dort sind, sie übernehmen das. Und wenn er das abliefern könnte, das wäre ein Riesengewinn für ihn. Und wir wissen alle um diesen Tisch herum, wie extrem unwahrscheinlich das ist. Aber sonst sind wir einfach nur Zuschauer. Roadkill, Collateral Damage, schaut euch das an, was dort geschieht. Es hat aber sonst nichts hier beeinflusst. Die amerikanische Politik ist so hermetisch in sich geschlossen. Aber zu diesem Thema, das ist ein Reizthema. Wenn Deutschland aufstehen würde und sagen würde, wir machen jetzt 100 Milliarden, wir erwarten 100 Milliarden von den anderen Europäern, das ist der Doppelwumms, das ist die Zeitenwende, jetzt machen wir wirklich ernst, das würde Leute in Washington beeindrucken und das würde tatsächlich Bidens Hand stärken. Ich sage das bewusst, aber das wird nie geschehen. Nicht, dass ich unterschätze, was die deutsche Regierung für Ukraine gemacht hat. Es ist im Grunde erstaunlich, aber das wäre der einzige Punkt, wo man irgendwie helfen könnte. Das wird als europäisches Problem gesehen und auf allen Seiten ist man enttäuscht darüber. Trotz aller Verteidigung, die die deutsche Regierung für sich in Anspruch nehmen kann, ist man enttäuscht darüber, dass die Europäer nicht noch mehr gemacht haben. Man überschätzt das, was Amerika macht und hier wirklich eine Aktion mit Symbolwirkung zu starten.
Und wenn man in die andere Richtung schaut, also wenn jetzt die Wahl ausgeht, Trump wird gewählt, was wären denn die Auswirkungen, die wir hier in Deutschland oder in Europa spüren würden? Also vielleicht in militärischer Hinsicht, aber auch wirtschaftlich natürlich.
Ja, wir wissen es noch nicht, aber es ist ziemlich klar und das spricht man auch offen aus, dass die Europäer wirklich den Schaden weg haben. Also die Europapolitik der letzten Administrations in Amerika, das ist ja so ein Wankelkurs, es geht auf und es geht ab. Bei der China-Politik ist es anders, es ist eine Kontinuität und eine Steigerung, eine Eskalation. Die europäische Politik geht immer wieder hin und her. Obama war kalt und funktional, aber trotzdem funktional. Trump war wirklich abweisend, sogar aggressiv. Und Biden hat Europa umarmt, wie kein amerikanischer Präsident seit Clinton vielleicht. Also wirklich schon sehr beeindruckend. Und das verändert sich schlagartig. Es wird wirklich niemand weniger willkommen sein im Weißen Haus als Olaf Scholz. Es gruselt einem bei der Vorstellung, dass Scholz und Trump sich treffen. Er wird ihn für einen Hotelmanager verwechseln und behandeln. Also es ist albtraumartige Konstellation.
Also wo wird das substanziell?
Ukraine und NATO, ja.
Das heißt, also ein bisschen hart gesagt, wenn die USA keinen Dollar mehr für die Ukraine ausgeben, müssen sich die Europäer überlegen, ob sie das selber stemmen oder...
Wenn es an Trump liegt und ein Republikaner ist, nicht klar, wie viel da noch kommt. Und ja, man kann natürlich achselzucken und sagen, okay, vielleicht ist Putin doch keine so große Bedrohung. Gibt ja eine politische Stimme in Deutschland, die das sagt. Aber die zentristischen Parteien sind ja alle davon überzeugt, dass das eine existenzielle Bedrohung darstellt. Sie haben auch rhetorisch, pragmatisch, programmatisch große Versprechen gemacht, inklusive Beitritt zur EU. Und das unter den Bedingungen, das auszuführen, ohne den amerikanischen Schutz zu haben. Denn Trump denkt ja ganz fundamental über die Zukunft von NATO nach. Und seine Berater noch mehr. Je ernsthafter sie dabei sind, über China zu denken, desto mehr tendieren sie zu sagen, wir müssen uns aus Europa zurückziehen und den Europäern das endlich überlassen. Das sind reiche, kompetente Länder. Sie müssen das von sich aus selbst machen. Warum nicht? Ja, das ist für Europa wirklich, wirklich also, eine Riesenherausforderung.
Aber ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Also wir werden in wenigen Wochen möglicherweise eine französische Premierministerin haben, die offen mit Putin die engsten Beziehungen pflegt. Gut, sie hat noch einen Macron, aber es ist doch schon sehr geschwächt dann. Die Macron-Administration, das heißt der eine atomar bewaffnete Staat Europas, schwankt. Und wir haben Rest Europas mit zwar hohen Militärausgaben, aber keiner irgendwie leistungsfähigen Armee. Wenn dann Trump sagt, okay, macht, was ihr wollt, dann liefern sie Europa letztlich im weitesten Sinne einer Einflusszone. Putins ist ein bisschen hart, aber sozusagen doch in diese Richtung aus. Also sie geben eigentlich eine geostrategische Position preis, die die USA seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, dass Westeuropa zur G7 und so weiter gehörte. Und wenn sie sagen, okay, das inzwischen Vorfeld dann von Russland, weil die überlassen ihn selben, das wäre doch eigentlich unter klassisch amerikanischer Denke doch völlig bizarr.
Absolut postklassisch. Aus zwei Gesichtspunkten. A, sie sind anders drauf. Und B, Amerikas Hauptbeschäftigung ist China. C, du hast recht in dem Sinne, dass eine Entscheidung gegen eine weitere Unterstützung Amerika Risiken aussetzt. Aber Amerika geht auch davon aus, dass die Europäer nicht spinnen. Und wenn Amerika seine Unterstützung ihnen entzieht, dass die Europäer nicht in das Mächtefeld Russlands hineingleiten wollen. Und es würde natürlich seine Zeit brauchen. Und es gibt natürlich alle möglichen Mittel, mit denen Europa sich zur Wehr setzen kann. Und alles setzt voraus, dass Putin tatsächlich diese Ambition hat, Europa zu hegemonisieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass er diese Absicht hat, braucht er Zeit dafür. Und die Amerikaner werden sich sagen, ja, mal sehen, was die Europäer machen. Wir glauben, dass sie sich dann auf einmal die Mühe machen werden, die sie im Moment nicht tun. Und es würde ja nicht viel brauchen, sondern vielleicht 2,5%, vielleicht ehrliche 2% des Bruttosozialprodukts würden reichen, um Deutschland in die Lage zu versetzen. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Und unsere Geduld ist zu Ende und jetzt wollen wir einfach mal sehen, wie sie reagieren, wenn wir ernst machen mit dieser Drohung, die ja nicht zum ersten Mal ausgesprochen wird, sondern wiederholt jetzt. Und uns ist es jetzt zu leid. Wir haben andere Probleme, vor allem China. Das ist, glaube ich, die Überlegung.
Also wir haben jetzt hier, glaube ich, sehr viele düstere Szenarien gemalt, wie es mit der USA, aber auch geopolitisch und in Europa weitergeht. Wenn wir jetzt den Podcast vielleicht nochmal auf einer etwas positiveren Note beenden. Adam, gibt es denn irgendwas, was dir Hoffnung macht in diesen Zeiten und vielleicht auch noch vor der Wahl oder danach kommend?
Ich meine, aus grüner Perspektive sind die Zahlen aus Texas einfach unglaublich. Nicht, weil ich ein Technikfreak bin oder so ein Technomodernist, sondern gewisserweise aus Verzweiflung in anderen Dimensionen des gesellschaftlichen Wandels im Moment doch sehr fixiert auf den Siegeszug von billiger grünem Strom. Und dass das jetzt auch in Texas ankommt in dieser Weise, sollten wir alle bejubeln. Das ist unglaublich. Das ist das Zentrum des fossilen Imperiums. Und selbst dort merken sie auf einmal, Gott verdammt, ich meine, wenn wir diese Dinge erstmal bauen, dann ist es danach im Grunde umsonst. Und das ist sehr, sehr vielversprechend. Und die unternehmerischen Interessen, die sich darum scharen, das ist keine radikale Klimapolitik, es verspricht nicht Net Zero bis 2050, aber es bedeutet, dass sich auf großer Bandbreite auf einmal die Diskussion anfängt, sich zu verändern. Und im Grunde geschieht das natürlich unter Ansporn des Inflation Reduction Acts, aber im Grunde auch ohne diese Politik würde das vermutlich so anlaufen. Angesichts der politischen Zustände in Amerika stimmt das hoffnungsvoll.
Sehr, sehr spannend. Ja, gut. Ich glaube, für heute machen wir Schluss. Dankeschön, Adam.
Danke an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt an unsere E-Mail-Adresse mme@böll.de und bis zum nächsten Mal.